Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans und ganz herzlich willkommen in 2026. Wir haben gleich zu Anfang des Jahres einen besonders interessanten Gast. Seit einem Jahr ist Professor Dr. Alexander von Erdely Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir vor allen Dingen dann von der BIMA gehört, wenn es darum ging, möglichst viele Liegenschaften an Kommunen zu einem möglichst günstigen Preis zu verkaufen. Aber
wir haben natürlich jetzt auch gerade durch das Moratorium der Bundeswehr mit der Prüfung dieser 200 Liegenschaften für die Liegenschaftsreserve der Bundeswehr natürlich auch wieder ein ganz großes Portfolio an potenziellen Grundstücken, die für den Verkauf geeignet gewesen wären, jetzt halt wieder mal von der Liste genommen.
Die Aufgaben der BIMA haben sich verändert. Wie hat Alexander von Erdely das erste Jahr, Stichwort Zeitenwende, erlebt? Er muss das Portfolio managen, es weiterentwickeln. Die BIMA ist getrieben vom Bedarf einzelner Behörden nach Immobilien, aber wer von Erdely ein bisschen kennt, der kann sich nicht vorstellen, dass er sich nur von den Aufgaben treiben lässt. Er sagt, er habe
wesentlich mehr auch Handlungsspielraum, als man sich das so von außen wahrscheinlich so vorstellt.
Wo liegt dieser Handlungsspielraum? Mehr dazu gleich. Vorher noch das. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr von Erdely, ganz herzliche Grüße aus dem Schwarzwald nach Düsseldorf.
Hallo, Herr Labusch, grüß Sie.
Haben Sie schon die Rheinische Post gelesen heute? Haben Sie die noch im Abo?
Ich habe sie tatsächlich im Abo, aber ich hatte heute Morgen tatsächlich noch keine Zeit, da mal reinzuschauen. Warum? Haben Sie mal reingeschaut? Gibt's was?
Nee, nicht, aber ich musste dringend fragen, weil mein Vater war beim Kölner Stadtanzeiger damals. Es war immer so, die Rheinische Post war immer das Medium, was er immer auch gelesen hat. Und ich musste mich jetzt dran erinnern, da Sie hier in Düsseldorf sitzen.
Ja, das ist natürlich schon so unser Medium. Also gerade wenn man sich über die Stadt informieren will, dann ist das natürlich schon so die richtige Zeitung über regionale Themen, wo man sagen, kriegt man heutzutage ja auch anders als über eine Zeitung zur Verfügung gestellt. Aber gerade für diese lokalen Themen, muss ich sagen, finde ich so eine Zeitung zu haben immer noch sehr, sehr gut.
Wir haben ja morgens jetzt, es ist morgens 9 Uhr, deswegen meine Frage mal vorab, wie haben Sie jetzt, fangen Sie mit diesem Podcast den Tag an oder sind Sie schon seit 5.30 Uhr tätig? Wie sieht der Tag von Herrn von Erdely heute aus?
Ja, tatsächlich, heute bin ich tatsächlich um 5.30 Uhr aufgestanden. Das hatte aber so semi-private Gründe. Ich musste mich um ein paar Handwerkerthemen kümmern und hatte mich mit denen um 7 Uhr verabredet, damit ich eben um 9 Uhr den Podcast machen kann. Also das ist sozusagen mal eine Ausnahme gewesen. Ansonsten würde ich sagen, beginnt mein Tag üblicherweise, ich sag mal, irgendwas zwischen 7:30 und 7:45. Es gibt natürlich die Ausnahmen, wenn ich irgendwie nach Berlin muss oder so, dann ist es oftmals auch, dass ich schon um 6 Uhr im Zug sitze. Aber so die Regel ist so wie genannt, also so um die 8 Uhr.
Also es ist jetzt ein Gespräch jetzt nicht so ganz aus der Hüfte. Wir kennen uns schon lange, insbesondere aus Ihrer Zeit bei CBRE. Ja. Aber eine Frage habe ich jetzt doch nochmal, bevor es dann richtig losgeht in Bezug auf Ihren Namen. Das ist möglicherweise schon breit getreten worden, 100 Mal, aber ich weiß es noch nicht. Wie kommen Sie zu diesem schönen ungarischen Namen? Haben Sie da Verwandte oder kommt irgendjemand von Ihnen aus Siebenbürgen?
Ja, also ist tatsächlich so. Also Sie haben gut recherchiert.
Ja, klar, Presse.
Steht für Siebenbürgen. Ja,
genau.
Also da kommt meine Familie väterlicherseits tatsächlich her. Mein Vater ist sogar noch in Budapest geboren. Oh. Ist allerdings dann schon kurz nach dem Krieg dann, wieso eigentlich meine Großeltern natürlich mit ihm als, ich glaube, 12-Jährigen dann nach Argentinien ausgewandert. Da ist er dann zur Schule gegangen. Dann hat er in der Schweiz studiert, war dann für ein amerikanisches Unternehmen dann in Europa unterwegs, hat dann zwischendurch meine Mutter kennengelernt, die wiederum Berlinerin ist. Also meine Familie mütterlicherseits ist tief in Berlin verwurzelt, wo ich auch immer noch Familie habe. Und ja, die beiden haben sich in Sizilien kennengelernt und ich bin dann in Brüssel geboren, ein bisschen in Italien aufgewachsen, aber dann doch so mit 4 Jahren nach Düsseldorf gekommen und seitdem immer wieder mal wo irgendwo anders in Deutschland gewesen, aber doch jetzt seit fast 20 Jahren wieder zurück in Düsseldorf und auch eigentlich sehr froh hier. Also es ist, ich würde sagen, eher so ein europäisches Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, aber meinen Namen, klar, den trage ich sozusagen mit Würde und Stolz, ohne dass ich was dafür kann.
Sprechen Sie denn noch Ungarisch oder haben Sie noch Bezug zu dem
Nein,
Land?
Gar nicht. Ich habe natürlich Bezug. Ich erkenne die Sprache, wenn ich sie irgendwo höre. Meine Großmutter hat versucht, tatsächlich mir dann auch ein bisschen Ungarisch beizubringen. Mhm. Also das ist so aus den österreich-ungarischen Zeiten her, war Deutsch halt die zweite Amtssprache damals in Ungarn. Also da war das auch mit Deutsch als Familiensprache überhaupt kein Thema. Also wir haben uns in der ganzen Familie immer auf Deutsch unterhalten.
Mhm. Ja, Mensch, bei CBRE spricht man auch manchmal Deutsch, manchmal auch wahrscheinlich Englisch. Sie sind
mehr Englisch als Deutsch.
Mehr Englisch als Deutsch, genau. Sie sind ja 16 Jahre dort gewesen, davon ziemlich viele, also mehr als die Hälfte, denke ich, als CEO. Dann sind Sie zur BIMA gegangen. Und jetzt natürlich meine erste Frage, was macht diese Aufgabe so reizvoll, weil Sie jetzt die Immobilienwirtschaft von einer anderen Seite nochmal kennenlernen können wahrscheinlich, oder?
Ja, absolut. Also was es natürlich reizvoll macht, ist von der Basis her erstmal das Immobilienportfolio der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ich meine, wir sind der größte Immobilienbesitzer in Deutschland. Wir haben das umfangreichste, vielseitigste Portfolio wahrscheinlich, was man sich so vorstellen kann. Wir haben riesige Themen, wie jeder Immobilienbesitzer vor der Brust, die wir hier lösen müssen. Und das einfach mal auch in einem anderen Kontext oder in einem anderen Setup zu machen, war das, was mich wirklich gereizt hat. Jetzt sind natürlich viele Themen. Ich bin ja seit einem Jahr und einem Monat ein bisschen mehr jetzt dabei. Und da sind natürlich viele Themen jetzt auf einfach Stichwort Zeitenwende,
klar,
Verteidigung etc. jetzt dazugekommen. Die waren ja vor einem Jahr noch gar nicht so. Also da hat man zwar schon angefangen, drüber zu sprechen, aber letztendlich die Konsequenzen auch für die BIMA waren da so noch gar nicht so richtig ableitbar. Und das macht es natürlich, also meine Tage sind nicht langweilig gerade,
muss ich sagen. Das glaube ich. Ja, ich meine, es war ja interessant. Ich habe ja bei der Expo Real auch die Diskussion mit Ihnen und Thomas Bayerle da verfolgt. Da war das alles noch so ein bisschen nebulös mit dem Thema Defense. Man wusste noch nicht so richtig, was jetzt da wird. Hat sich denn seit dieser Zeit, sind schon verschiedene Dinge jetzt in dem Bereich klarer geworden?
Gut, seit der Expo, wir zeichnen ja jetzt hier so Mitte Dezember auf. Das ist also ungefähr 2 Monate her. Zumindest, was sich natürlich schon getan hat, ist, dass die Bundeswehr mit dieser 200er-Liste jetzt mal definiert hat, welche Liegenschaften sie prüft, ob sie in die strategische Liegenschaftsreserve aufgenommen wird. Das sind 200 Grundstücke, die eben uns, also der BIMA, gehören. Und das ist natürlich schon, wir waren natürlich im Vorfeld schon sehr viel mit der Bundeswehr da im Austausch. Mhm. Aber das ist schon das, was es jetzt sozusagen etwas konkreter nochmal gemacht hat, wo wir natürlich jetzt auch im intensiven Austausch mit den Kommunen sind, aber natürlich auch mit der Bundeswehr, weil jetzt ist ja die Prüfung jetzt erstmal angesagt und da kann ja nun für jede einzelne Liegenschaft kann ja alles Mögliche rauskommen. Von ist doch nicht geeignet, wie gedacht, bis hin zu ist 100% geeignet und muss auch 100% wieder genutzt werden, bis hin zu eben irgendeine Mischung dazwischen, wo man sagt, da kann man vielleicht dann doch auf der einen Seite einen Teil als Konversionsfläche nutzen und einen anderen Teil dann für die Bundeswehr nutzen. Und das sind natürlich die Diskussionen, die wir jetzt für jedes einzelne Liegenschaft gerade mit den Kommunen und mit der Bundeswehr zusammen halt bestreiten.
Sie werden wahrscheinlich den Ankauf von neuen Grundstücken auch prüfen, oder? Zu diesem Zweck.
Ja, das ist natürlich Schritt für Schritt. Das ist natürlich auch ein Thema. Jetzt fokussieren wir uns natürlich erstmal auf das, was wir schon haben. Das macht ja erstmal Sinn, das sich mal anzugucken, was man schon hat. Mhm. Und daraus wird dann abgeleitet, ob es eben eventuell noch Ankäufe gibt. Vielleicht gibt es auch Tausch, also Liegenschaftstausch oder Grundstückstausch, dass man halt sagt, wir haben hier eins, das ist aber nicht so 100% geeignet. Gegenüber liegt irgendwie ein Grundstück, das wäre besser geeignet, dass man da dann mit Eigentümern spricht und halt mal schaut, ob man da eventuell einen Tausch hinbekommt. Da ist noch alles im Fluss.
Wie wird man eigentlich BImA-Chef, wenn ich das mal so fragen darf? Ich meine, so viel werden Sie da nicht sagen können, aber wie sind denn die Entscheidungswege? Wer sucht den Chef aus? Das macht ja wahrscheinlich nicht der Bundesfinanzminister, sondern Untergeordnete, also der Vorgänger möglicherweise mit einem anderen Gremium. Wer ist das?
Also das macht das Bundesfinanzministerium. Das läuft, also in meinem Fall lief das ganz klassisch über einen internationalen Headhunter, der halt Personen angesprochen hat und unter anderem auch mich. Und dann gab es verschiedene Interviewrunden. Es war allerdings tatsächlich, das letzte Interview war dann tatsächlich mit dem Bundesfinanzminister, auch eine Stunde lang so ein One-on-One, wo man sich dann ausgetauscht hat und letztendlich, glaube ich, auch für beide Seiten so festgestellt hat, kann das funktionieren oder nicht, weil es war natürlich in meiner Person zumindest mal ein, ich will es jetzt nicht Experiment nennen, aber zumindest mal ein neuer Weg, der da eingeschlagen worden bin, weil ich nicht eben aus der typischen politischen Laufbahn irgendwie komme. Und es war interessanterweise auch die erste Frage, ob ich ein Parteibuch habe, was ich verneint habe, was offensichtlich mich nicht dran gehindert hat. Also vielleicht, also man hat mir auch gesagt, naja, Parteibuch wäre sogar hinderlich gewesen in dem Fall, weil man eben bewusst mal eine nicht politische Person, sondern einen Immobilienexperten eben an die Spitze der BImA stellen wollte. Das war, glaube ich, auch ganz gut, dass man, das ist ja auch sowohl für mich, aber logischerweise auch für das Bundesfinanzministerium, also die ganze Bundesverwaltung natürlich schon irgendwie ein neuer Weg, wo es, glaube ich, Sinn gemacht hat, sich da auch Zeit zu lassen und da auch durchaus einen Austausch erstmal vorne ranzustellen, um dann abzuklopfen, ob das so Sinn macht. Und ich freue mich sehr. Also ich für meinen Teil war dann relativ schnell Feuer und Flamme. Am Anfang war ich ja gar nicht so. Das ist ja, wenn man so 30 Jahre Privatwirtschaft hinter sich hat, ist das nicht sofort der erste Arbeitgeber, der sich so aufdrängt. Und ich muss sagen, am Anfang war ich noch etwas skeptisch. Ab der Mitte des Prozesses habe ich dann schon angefangen, meiner Frau zu sagen, jetzt wäre ich schon so langsam sauer, wenn sie mich dann nicht nehmen würden am Ende. Und ich habe das große Glück, dass sie mich dann am Ende genommen haben. Das freut mich auch. Und ich habe es auch wirklich bis heute nicht einen einzigen Tag bereut. Also es ist nach wie vor eine ganz tolle, fantastische Aufgabe, ein riesiges Verantwortungsfeld, wesentlich mehr auch Handlungsspielraum, als man sich das so von außen wahrscheinlich so vorstellt. Und also es macht wirklich jeden Tag enorm viel Spaß.
Ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch ja mit Christoph Krupp, da hatten wir auch eine Limo aufgenommen, da ging es sehr stark um die Frage des Verkaufs von Liegenschaften an Kommunen. Das scheint doch gar nicht mehr so wirklich im Fokus zu stehen. Sie hatten neulich auch im Aurelis-Podcast gesagt, das käme überhaupt nur dann in Betracht, wenn es für ein Grundstück von Seiten der BImA überhaupt keine Verwendung mehr gibt. Das ist ja ein völlig anderer Zungenschlag, als er damals war, wo die BImA ja geradezu dazu gedrängt wurde, Grundstücke günstig an Kommunen zu verkaufen.
Das ist richtig. Also da hat sich auch wirklich die Aufgabe der BImA über die letzten Jahre stark verändert. Man muss auch sagen, das war ja eigentlich sogar fast der Gründungsgrund der BImA. Ganz am Anfang ging es wirklich darum, dass die BImA eigentlich am Ende nur die nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilien verkaufen sollte. Das hat sich dann ein Stück weit halt über die Jahre verändert. Man hat dann irgendwann mal gesagt, naja, die BImA kann doch vielleicht auch über ein einheitliches Liegenschaftsmanagement alle Liegenschaften des Bundes verwalten. Das wiederum hat sich dann weiterentwickelt in die Richtung, ja, macht vielleicht auch Sinn, dass wir hatten einen Wohnungsbestand von über 100.000 Wohnungen am Anfang, das haben wir reduziert, weil es eben die Aufgabe war, das alles zu verkaufen, bis auf knapp unter 40.000 Wohnungen. Das auch hat sich wiederum gedreht und jetzt bauen wir wieder Wohnungen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt, wir verkaufen immer noch. Es ist jetzt nicht so, dass wir so gar nichts mehr verkaufen. Aber wir haben natürlich jetzt auch gerade durch das Moratorium der Bundeswehr mit der Prüfung dieser 200 Liegenschaften für die Liegenschaftsreserve der Bundeswehr natürlich auch wieder ein ganz großes Portfolio an potenziellen Grundstücken, die für den Verkauf geeignet gewesen wären, jetzt halt wieder mal von der Liste genommen und müssen jetzt erstmal eben warten, was die Bundeswehr in der Prüfung als Ergebnis bekommt und dann sehen, was dann noch übrig bleibt. Also die Wahrnehmung ist schon richtig. Der primäre Grund der BImA jetzt Grundstücke an Kommunen zu verkaufen, der ist sicherlich jetzt eher untergeordnet. Da sind andere Themen gerade wichtiger.
Sie haben ja deutlich gemacht, Herr von Adeli, dass letztendlich die BIMA vom Bedarf nach Immobilien etwa einzelner Behörden getrieben ist. Getrieben sein ist ja was anderes als selber Akzente setzen. Und Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie trotzdem Entscheidungsmöglichkeiten haben.
Also ich würde mich definitiv nicht als Getriebener bezeichnen, aber es ist natürlich klar, die BIMA, der Zweck der BIMA besteht nicht daran, jetzt auf Bundesebene als Projektentwickler irgendwie privaten Unternehmen Konkurrenz zu machen und irgendwie wild irgendwo Immobilien zu entwickeln und dann irgendwo privatwirtschaftlich zu vermarkten, sondern unsere Aufgabe ist eher wie so eine Art Corporate Real Estate Management, unseren Nutzern der Bundesverwaltung zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort die richtige Immobilie zur Verfügung zu stellen, damit diese Bundesverwaltung und die einzelnen Institutionen der Bundesverwaltung dann ihre Aufgaben da drin gut und also ideal ausführen können. Das heißt, das Was bestimmt sozusagen der Nutzer, auch ein Stück weit natürlich die Politik. Wir aber bestimmen dann und diskutieren natürlich dann, wie denn dann diese Lösung angegangen wird und wie sie dann auch am besten aussieht. Und da liegt natürlich der große Gestaltungsspielraum. Das ist aber letztendlich, wie gesagt, bei großen Corporate Real Estate Managern und ich würde auch sagen, bei großen Projektentwicklern und Investoren im Grunde genommen auch ähnlich, weil auch die tun ja gut daran, sich am Nutzer zu orientieren.
Aber wenn Sie das so sagen, dann wundert es mich, dass es bis jetzt tatsächlich so viele BIMA-Präsidenten gegeben hat, die mit der Immobilienwirtschaft als solche zunächst mal gar nicht so viel zu tun haben, die es wahrscheinlich dann dort gelernt haben. Ich glaube, Ihr Amt, so wie Sie es jetzt beschreiben, schreit doch danach, jemanden aus der Immobilienwirtschaft zu nehmen, weil der das Know-how hat.
Ja, also da muss man auch sagen, das hat einer meiner Vorstandskollegen mal sehr nett formuliert. Der hat gesagt, irgendwie hat es die BIMA immer geschafft, die richtigen Vorstandssprecher zur richtigen Zeit irgendwie an Bord zu haben. Also ich hatte ja beschrieben, was so die Entwicklung der BIMA war. Und ich glaube, die BIMA wäre am Anfang wahrscheinlich überfordert gewesen von der Aufgabenstellung her, wenn dann ein immobilienwirtschaftlich fokussierter Vorstandssprecher das Ganze versucht hätte, vielleicht auch zu schnell sozusagen in ein Immobilienunternehmen weiterzuentwickeln. Die BIMA war aber jetzt bereit und das hat eben auch das Bundesfinanzministerium so gesehen und hat gesagt, wir wollen jetzt eben die nächste Stufe nehmen, die nächste Stufe der Entwicklung angehen und das ist eben die BIMA noch mehr zu einem Unternehmen zu machen, auch wenn es natürlich am Ende immer noch eine Bundesanstalt ist. Also wir versuchen ganz bewusst die behördliche Sorgfalt mit eben unternehmerischer Dynamik zu verbinden, aber weder eben das eine irgendwie abzuschwächen oder das andere überzubewerten, sondern wirklich in einer geschickten und gut ausbalancierten Art zusammenzubringen. Und da ist eben jetzt im Moment der Fokus natürlich sehr stark auf diesen immobilienwirtschaftlichen Themen, weil das einfach jetzt in der Entwicklungsstufe unglaublich wichtig ist, dass wir uns da einfach halt etwas besser positionieren, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben.
Jeder Präsident hat ja oder Sprecher des Vorstands hat ja sein Steckenpferd. Bei Christoph Krupp war das die Klimapolitik. Da habe ich damals viel mit ihm drüber gesprochen. Was ist Ihr Steckenpferd?
Also das Thema CO2-Reduktion in unserem Portfolio ist definitiv ein Thema, was Dr. Krupp erfolgreich begonnen hat mit seinen verschiedenen Bausteinen im Klimaschutzprogramm, was wir natürlich fortführen, weil wir uns natürlich alle auch innerhalb der BIMA und ich glaube, es ist auch gesellschaftlicher Konsens irgendwo, dass es Sinn macht, alles daran zu geben, halt mit dem geringstmöglichsten Mitteleinsatz die größtmöglichste Reduktion des CO2-Fußabdrucks in einem Immobilienportfolio hinzubekommen. Das ist natürlich ein ganz großer Baustein, an dem wir arbeiten. Was der Christoph Krupp auch sehr gut gemacht hat, muss man sagen, ist, dass er den Bundesbau zusammen mit natürlich vielen anderen Beteiligten reformiert hat, sodass wir jetzt mittlerweile wesentlich mehr PS auf die Straße bringen, wesentlich mehr bauen, auch pro Jahr wirklich wesentlich mehr umsetzen, als wir das noch vor ein paar Jahren konnten. Das ist sicherlich auch etwas, was wir weiter vorantreiben müssen, einfach weil durch die Zeitenwende und zum Beispiel die Aufrüstung und den Aufwuchs der Bundeswehr. Natürlich, die Rekruten und die Soldaten müssen, die brauchen halt alle vier Wände und ein Dach über dem Kopf. Hm. Und das stellen wir halt zur Verfügung oder sind ein Teil derjenigen, die daran arbeiten, dass diese vier Wände und ein Dach über dem Kopf dann für die Bundeswehr bereitgestellt werden. Und das müssen wir deshalb genauso weiter im Fokus behalten. Dann bleibt natürlich auch ganz klar im Fokus der Betrieb unseres sehr, sehr großen Portfolios, wo wir die klassische Vermieterrolle eben einnehmen, wo wir einfach halt dafür sorgen müssen, dass halt die Gebäude in Schuss sind, dass sie funktionieren, dass sie einfach halt ihren Zweck erfüllen. Und was ich jetzt, glaube ich, noch mehr mit einbringen, als das vielleicht in den letzten Jahren schon der Fall war, ist hier nochmal so die immobilienwirtschaftliche Perspektive im Sinne von, macht das Sinn? Also einfach relativ einfache Kennwerte mal zu bilden, wie viel Euro pro Arbeitsplatz geben wir denn da für eine Sanierung aus? Und wenn wir da bestimmte Grenzen überschreiten, macht das eigentlich Sinn, das noch zu machen? Weil dann ist irgendwann mal... stellt sich halt die Frage, sind wir da nicht mit einem Neubau, der dann gleichzeitig auch nochmal das Thema CO2-Reduktion noch viel mehr vielleicht schafft als der sanierte Altbau, macht der nicht mehr Sinn? Vor allen Dingen, wenn es dann ein Altbau ist, der vielleicht in einer anderen Nutzung, die jetzt gar nicht BIMA oder Bundesverwaltung spezifisch ist, viel besser geeignet wäre, so dass man da also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann an der Stelle. Also solche Überlegungen mehr so mit Immobilienkennwerten und zum Beispiel auch in die Richtung moderne Arbeitswelten mal zu denken. Also nicht mehr so der klassische Behördenflur mit den Einzelbüros links und rechts, sondern eben das auch ein Stück weit aufzumachen, Wände rauszunehmen und über eben modernere Arbeitsplatzkonzepte mal nachzudenken und darüber mit unseren Nutzern zu diskutieren. Das sind so vielleicht so Themen, die neben vielen anderen ich so versuche in der BIMA jetzt als neue Perspektive mit hineinzubringen.
Sie haben es eben ja schon angesprochen, wir haben drüber gesprochen. Das Thema Defense ist eigentlich ziemlich neu dazugekommen, als ich im Geschäft war am Anfang. Da war eher das Thema Konversion von Kasernen in Wohnimmobilien. Das wird es ja wahrscheinlich so gar nicht mehr geben. Gibt es denn außer dem Thema Defense etwas, wo Sie sagen, Mensch, ja, hier sind wir jetzt im Gegensatz auch zur Amtszeit von Christoph Krupp, da sind wir jetzt besonders und anders gefordert?
Ja, also wir haben uns das selber auch überlegt, was sind denn so die, wenn man mal versucht, alles das, was wir so tun, und da gibt es natürlich ganz viele, wir haben ja noch gar nicht über den Bundesforst und alle möglichen Kampfmittelräumungen und was wir noch alles machen gesprochen.
Ja, ja.
Aber wenn man mal versucht, das so in einer kleinen Anzahl von also 5 Zielen mal zusammenzufassen, haben wir uns relativ auch am Anfang meiner Vorstandssprecherzeit mal zusammengesetzt, auch mit den ganzen, mit den Führungspersonen der BIMA und haben uns 5 Metaziele gegeben. Und die beschreiben, glaube ich, ganz gut, wo so die Ansätze sind. Und das erste Ziel ist, mit dem Bestand, den wir haben und die Nutzung dieses Bestands zu optimieren. Wir haben es auch bewusst nicht Reduktion genannt, sondern wirklich optimieren, was eben meint, die Fragestellung immer wieder mal anzubringen. Wir haben verstanden, lieber Nutzer, du hast den Bedarf XYZ. Bevor wir jetzt aber neu anbieten oder neu bauen, lass uns doch mal schauen, ob wir das nicht irgendwie bei uns im Bestand schon abbilden können. Weil natürlich, Sie können sich vorstellen, die Bedürfnisse sind halt ständig im Wandel. Das fängt schon an, wenn sich halt nach einer Bundestagswahl halt die Ressortzuschnitte verändern sich logischerweise dann auch Bedarfe in einfachen Quadratmetern und Büros von einem Ministerium zum anderen. Wenn man nur dann immer darauf reagiert, dass man neu anbietet oder neu baut, dann hat man natürlich irgendwann mal einen sehr hohen Flächenbestand, der dann aber vielleicht auch nicht mehr ganz so optimal genutzt wird. Da haben wir jetzt noch gar nicht über das Thema flexibles Arbeiten und moderne Arbeitswelten gesprochen, die natürlich auch jetzt eine Spur in der Bundesverwaltung hinterlassen, weil logischerweise auch in den Bundesverwaltungen ist das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice angekommen. Das zweite große Ziel ist CO2-Reduktion, das hatten wir ja schon, das ist eine Fortführung dessen, was wir schon angefangen haben. Das dritte ist, hatten wir auch schon angesprochen, Wohnungen zu bauen und unser Wohnungsportfolio eben auszubauen, damit wir eben einen Beitrag liefern zum Lösen der Wohnraumkrise. Das vierte sind, weitere staatliche Aufgaben zu unterstützen. Da fallen natürlich Themen wie der Bundesforst, aber auch die Kampfmittelräumung und viele, viele andere Themen mit rein. Und das fünfte Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der BIMA intern auch zu stärken. Da reden wir über Digitalisierungsstrategien, dass wir eben in den Führungskräften eine möglichst diverse Mischung haben von Männern und Frauen, aber auch in, also Diversität geht ja in viele Dimensionen, dass wir darauf achten, dass wir unsere Stellen möglichst zu 100% besetzt haben und andere Themen.
Haben Sie in irgendeiner Ausprägung Kontakt mit dem Thema KI?
Natürlich in fast all unseren Prozessen. Also wir haben auch ein großes Pilotprojekt jetzt gerade initiiert, wo wir auch mehrere KI-Anwendungen gerade parallel auf die Anwendbarkeit unter unseren Rahmenbedingungen prüfen. Unsere Rahmenbedingungen sind halt insofern ein bisschen besonders, weil wir natürlich sehr viele auch Sicherheitsthemen haben, wo halt schon geklärt werden muss, wenn wir da eine KI nutzen, wo sitzt denn diese KI eigentlich? Wo werden die Daten verarbeitet? Ja, was passiert mit den Daten im Anschluss etc.? Also da sind wir sehr stark eingeschränkt. Dann merken wir aber auch, dass die Industrie da nachzieht und wir auch viele ganz wirklich interessante Angebote bekommen. Und das ist natürlich ein Riesen, also können Sie sich vorstellen, in der Verwaltung ist natürlich, drängt sich das ja auf, über das Thema künstliche Intelligenz nachzudenken. Allein aus dem Grund des demografischen Wandels. Auch wir arbeiten mit dem oder müssen mit dem Fachkräftemangel umgehen, der sich ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Wir werden aus demografischen Gründen in den nächsten 10 Jahren über 3000 Kolleginnen und Kollegen verlieren, weil die einfach in den Ruhestand gehen. Und die müssen wir halt irgendwie ersetzen und das in einem enger werdenden Markt bei gleichzeitig aber immer größer werdenden Aufgaben. Ich hatte das ja schon angedeutet, wir bauen mittlerweile, ich glaube, unser Bauvolumen nächstes Jahr ist doppelt so hoch wie noch vor 2 Jahren. Also das wird ohne KI, wird das gar nicht gelöst, können wir das gar nicht lösen.
Vielen Dank, Herr von Erdely. Also am Ende geben wir Ihnen wie nach jeder Limo eine aus. Also wir würden Sie zu einer Limo einladen. Und Sie sind jetzt, Sie könnten sagen, mit wem Sie so gerne eine Limo trinken würden. Aus der Immobilienwirtschaft, aus der Bundesverwaltung oder lebend oder tot. Wer würde Ihnen da einfallen?
Nein, also aus der Immobilienbranche glaube ich, weil es einfach eine schillernde Persönlichkeit, glaube ich, war, ist tatsächlich so aus meinem ganz alten Umfeld, weil natürlich schon seit, ich glaube, fast 200 Jahren tot, Richard Ellis, der 1770 in London sein Immobilienunternehmen gegründet hat, auf dem dann C.B. Richard Ellis und dann eben CBRE heraus entstanden ist. Das würde mich einfach interessieren, einfach mit so einer Person mal fiktiv zusammenzusetzen, um mal zu hören, wie die denn auf die Idee gekommen sind, 1770 ein Immobilienunternehmen zu gründen. Ansonsten muss ich fairerweise sagen, ich bin mit dem Umfeld, was ich so um mich herum habe, das fängt bei den wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen der BIMA an, das geht natürlich weiter in die ganze Bundesverwaltung und die Bundespolitik. Also ich treffe da regelmäßig faszinierende Persönlichkeiten, mit denen die Zusammenarbeit unglaublich viel Spaß macht und wo man auch einen Willen spürt, irgendwo die Welt ein bisschen besser zu machen und wo man natürlich darüber streitet, ob jetzt linksrum oder rechtsrum der bessere Weg ist, um das zu tun, aber wo grundsätzlich mal ebenso der Wille besteht, was zum Guten zu verändern. Und mit solchen Menschen jeden Tag zusammenzuarbeiten ist schon so gut, dass ich jetzt keinen Wunsch habe, mich mit noch mehr oder fiktiven Persönlichkeiten jetzt nochmal auszutauschen. Also ich bin glücklich mit dem Austausch, den ich jetzt habe. Auch mit Ihnen, Herr Labusch.
Herr von Erdely, das war, glaube ich, ein besseres Schlusswort kann man sich gar nicht wünschen. Ich danke Ihnen sehr und ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen, wo auch immer es sei. Alles Gute nach Düsseldorf, einen guten und einen erfolgreichen Tag noch.
Vielen herzlichen Dank, Herr Labusch. Ihnen auch. Einen schönen Wochenabschluss.
Ja, liebe Limo-Fans, ich bin gespannt darauf, wie sich die Aufgaben der BIMA in Zukunft weiter verändern werden. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Defense Real Estate wieder etwas zurücktritt. Naja, man darf sich zu Beginn des neuen Jahres ja mal was wünschen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und heute vor allem Nico Usbeck, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.